Darauf muss man auch erstmal kommen. Nachdem die Enttäuschung groß war, dass die Fed weiterhin sich sehr bedeckt hält, musste denn eine eher negative Zahl aus der Wirtschaft herhalten, um die Märkte wieder zu beflügeln. Ob das so gesund ist, das werden wir jetzt diskutieren und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin Milan Arlt, ich begrüße Sie ganz herzlich hier ein weiteres Mal aus Cusco. Und ich habe Ihnen auch gleich ein paar Bilder mitgebracht, Video hier auch vom Plaza de Armas. Da findet letztendlich das gesamte Leben statt. Das ist so ein traditioneller Platz in vielen Städten in Südamerika. Und Sie sehen es selbst, Cusco selbst liegt ja in so einer Senke, umgeben von den Bergen in den Anden. Und hat natürlich ein wunderschönes Stadtbild, gerade so im alten Stadtkern, logischerweise aus der Kolonialzeit. Tolle Kirchen, tolle, schöne, große, auch repräsentative Häuser, wenn es eben um die Regierung geht, Regierungshäuser, offizielle Häuser. Aber auch eben viele, viele interessante andere Städte, wie zum Beispiel Märkte. Hier der San Pedro Markt, den ich immer mitgebracht habe, wo sie letztendlich natürlich den ganzen Kram für die Touristen kaufen können, Schlüsselanhänger, aber eben auch viel, viel zu essen dabei ist, Sachen des täglichen Lebens. Und was mir besonders gefällt, wo ich dann immer gerne hingehe, ist halt zu einer dieser ganzen Stände, wo man sich einen Saft machen lassen kann. Kostet ungefähr 2,50 Euro, ein großer Becher, frisch gepresster Saft der Wahl. Ja, es gibt da alle möglichen Früchte, die man so reinpressen kann. Und von daher ist das eine durchaus ganz, ganz interessante Geschichte. Und Sie sehen es, es sind mehrere Reihen auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben sie alle das gleiche Angebot. Und wenn man da lang geht, wird man natürlich entsprechend umworben. Und naja, wo auch immer man sich hinsetzt, ist es immer die richtige Entscheidung und auch die richtige Wahl. Ja, dann hat Cusco natürlich auch ein gewisses Nachtleben. Ja, das spielt sich natürlich in den Bars, Clubs ab, in den Kneipen, in den Restaurants, aber hier habe ich ein bisschen was mitgebracht, auch vom Plaza de Armas. Und Sie sehen auch, dass das Ganze auch am Abend sehr, sehr schön anzusehen ist. In den Bergen sehen Sie dann die Häuser beleuchtet und es ist einfach ein sehr, sehr schönes Stadtbild. Ja, und mit den Worten können wir eigentlich direkt in die Charts reingehen. Ja, was gibt's? Wir haben natürlich eine sehr, sehr ereignisreiche Woche hinter uns und ich glaube, wir können uns diese kleineren Daten alle schenken. Bruttoinlandsprodukt, okay, ist ein bisschen drüber, ist ein bisschen drunter, unter den Erwartungen oder an den Erwartungen. Aber im Endeffekt für Deutschland ist da jetzt noch nicht so wahnsinnig viel an großen Sprüngen zu holen gewesen. Von daher ist es schon ja zumindest mal ein Schritt in die richtige Richtung, aber noch lange nicht das, was man eben erwarten sollte. Dann die Verbraucherpreise, die Inflationsrate für Deutschland und die Eurozone sind sicherlich interessant. Hier bewegen wir uns auch beim deutlich besseren Niveau als die USA. 2,2% in Deutschland, also unter den Erwartungen, also besser als erwartet. Und 2,4% voll in den Erwartungen für die Eurozone. Passt also eigentlich auch. Und von daher sollte man eigentlich sagen, bis Dienstag war die Welt ja noch in Ordnung. Ja, und dann kam am Dienstag, am Mittwoch, ging es dann ja entsprechend weiter, dann ging es eben dann in die vollen Zinsentscheidungen der Fed. Soweit ja eigentlich auch eingepreist, was aber die Marktteilnehmer überrascht hat, war eben die deutliche Aussage, dass die Inflation der Fed eben immer noch gewisse Sorgen bereitet. Okay, das ist natürlich eine klare Aussage, die eigentlich den Euro und Co. in die Versenkung bringen sollte, aber zumindest deutlich nach unten drücken dürfte. Warum? Weil natürlich die Zinsdifferenz weiterhin besteht zwischen der Eurozone und den USA, Euro und Dollar. Und natürlich die Aussicht besteht, dass die EZB eher gezwungen sein wird, entsprechend die Zinsen zu senken. Tja, das ist die Grundannahme des Volkswirts. Und was macht der Markt da draus, nachdem er sich kurz berappelt hat, fängt an zu steigen, erst die Indizes, dann die Währung, der Euro schon seit 3 Tagen stark, seit Mittwoch schon am Steigen und heute dann am Freitag, ich nehme es jetzt am Freitagabend auf, dann heute am Freitag der Hammer schlechthin, nämlich die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, die ja eigentlich immer unter ferner Liefen war, aber heute eben dafür gesorgt hat, dass der Markt deutlich nach oben gegangen ist. Warum? Weil hier die Marktteilnehmer diese eher negative Zahl genommen haben und gesagt haben, okay, wenn es die Wirtschaft schwächelt, dann ist die Fed ja gefragt. Und vielleicht werden jetzt die Zinsen gesenkt Und dann haben wir wieder billiges Spielgeld, das wir direkt in die Märkte pumpen können. Ja, und weil man es nicht erwarten kann, fängt man schon mal heute damit an. So könnte man das zusammenfassen. Und ob das so gesund ist und ob das tatsächlich schon was bringt, das werden wir gleich weiter in den Charts betrachten. Ja, wir starten wie immer im FDAX, DAX Future. Wir sind wie immer auch im Wochenchart. Und hier wird es eigentlich schon deutlich, dass hier noch lange nichts entschieden ist. Und Sie sehen es auch an meiner Zeichnung, ja, die ja vom letzten Mal noch drin ist. Ich lasse das ja immer gerne mal drin stehen, damit wir auch so ein bisschen vergleichen können. Ich bin aber in der letzten Woche dann noch davon ausgegangen, dass es tatsächlich noch weiter steigen könnte. Aber dem ist es nicht gegönnt. Also soweit ist es gar nicht erst gekommen. Ja, es ging so ein bisschen rauf und ja, es gab eine gewisse Gegenbewegung, aber im Großen und Ganzen ist hier erstmal nichts zu holen. Das Szenario kann trotzdem bestehen, denn was jetzt in der nächsten Woche passieren kann, ist, dass einfach der DAX aufgefächert oder aufgescheucht sozusagen durch die US-Märkte dann den Weg nach oben antritt. Und dann könnte ich mir sowas vorstellen wie grüne Kerze, ja, da ging es ja los, also fangen wir mal an, 15. April in der Woche, rote Kerze, dann die grüne, dann die rote, und dass wir jetzt wieder eine grüne Kerze bekommen, eine gewisse Volatilität haben, aber keine große, ja, Breite in dem Sinne, dass wir hier nicht wirklich viel Bandbreite haben zwischen hoch und tief, sondern dass das Ganze relativ eng abspielt, weil natürlich die USA ja letzten Endes doch relativ weit weg sind von Deutschland und die Frage eben auch ist, wo fließt dann das billigere Geld hin? Geht es in den DAX oder geht das eher in die Nasdaq? Und ich glaube, die Frage kann sich jeder selber beantworten. Und damit sehen wir eigentlich hier eine rote Kerze in der aktuellen oder abgelaufenen Woche und wir werden aus meiner Sicht mit einer ganz guten Wahrscheinlichkeit eine grüne Kerze sehen, die den Markt ein bisschen weiter nach oben bewegt, den DAX ein bisschen weiter nach oben treibt. Nur damit die Marktteilnehmer dann feststellen, dass sie eigentlich ja so ein bisschen das Ganze auf Sand bauen, um dann nach unten abzukippen. Deshalb lasse ich die Zeichnung direkt so drin, so wie ich das auch mir beim letzten Mal vorgestellt habe. Es kann sich jetzt so ein bisschen hinziehen, aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir noch eine zweite Abwärtsbewegung sehen. Das mag noch ein bisschen hochlaufen, aber im Großen und Ganzen wird sich daran nichts ändern. Denn eins ist nun auch klar, das, was jetzt heute passiert ist, also am Freitag mit den Non-Farm Payrolls, ist die reine Spekulation, ist eigentlich nur dem Verdacht geschuldet, dass die Fed jetzt ja was machen könnte. Und Sie wissen, wie das ist, nach der Party kommt der Kater und dann werden die Marktteilnehmer sehr, sehr schnell feststellen, und das wahrscheinlich schon am Montag oder am Dienstag, dass das Ganze genauso gut eben auch nicht kommen kann und die Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht auch durchaus hoch ist. Denn eine Zahl macht noch lange keine Konjunktur und natürlich wird die Fed sich das auch anschauen, aber sie hat sich bislang auch immer sehr, sehr, sehr zurückhaltend gehalten, gezeigt und gehalten. Und dann muss eben tatsächlich der Markt das Ganze neu bewerten und ich gehe davon aus, dass es auch tun wird. Schauen wir kurz mal in den Tageschart rein. Sie sehen es hier, wie sich die letzte Woche im Endeffekt ja mehr oder weniger seitlich bewegt hat. Man ist ein bisschen raufgelaufen, dann runtergekommen, raufgelaufen, runtergekommen. Das ist ja eigentlich schon über die gesamten letzten Tage. Und hier in der Vorwoche am 19. sind wir hochgekommen, nachdem der ganze Abverkauf dann beendet war. Und dann sind wir seitdem aber nicht wirklich aus dem Knick gekommen. So, das bedeutet, diese Seitwärtsbewegung, die muss erstmal nach oben aufgelöst werden. Ich gehe davon aus, dass es auch so kommt. Ja, dass wir dann eben hier entsprechend anschließen. Ja, an der freien Freitagshoch und dann halt noch ein bisschen hochlaufen und dann halt entsprechend im Bereich, sagen wir mal 18.680, 70, sowas in dem Bereich von dort aus wieder abzudrehen. Es mag sogar noch hinkommen, dass wir auch dieses letzte Allzeithoch erreichen, also bei rund 18.830, 40, 50 vielleicht sogar hinkommen, nur um dann wieder abzukippen. Ich kann mir nicht vorstellen, aber ich lasse mich gerne überraschen, dass es wir jetzt zu einer nachhaltigen Rallye schaffen, nur aufgrund der Spekulation, dass die Fed jetzt etwas tun könnte. Da muss noch ein bisschen mehr kommen und ich denke mal, das wird den Marktteilnehmern auch auffallen. Deshalb dürfte die kommende Woche durchaus interessant werden, wenn es darum geht, Short-Einstiege zu suchen. Gehen wir direkt in den SMI. Was machen die Eidgenossen? Ja, sie halten sich bedeckt und das ist wahrscheinlich gar keine schlechte Idee. Denn die vergangene Woche ist sehr ruhig gelaufen, wir sind vollkommen seitwärts im Wochenchart. Ja, rote Kerze, dann im 15., in der Woche 15. April, dann eine grüne, da ging es mit Schwankungen hoch und dann wieder ein bisschen runter. Dann in der vergangenen Woche, jetzt in den letzten Tagen, wieder eine rote Kerze, aber alles auf einem Niveau. Es sieht fast so aus, als ob hier ein Musikstück komponiert wird. Ja, und dementsprechend ist die Frage, wie können Sie das Ganze weiterentwickeln? Und ich kann auch hier im Endeffekt die Zeichnung drin lassen, denn auch der Unterstützungsbereich bei rund 11.190, sagen wir mal bei 11.200 Punkten, der hat eine gewisse Berechtigung, denn der hat ja auch schon eine gewisse Historie, angefangen vom Juli 22, ja, Ende Juli 22, immer und immer und immer wieder ist dieser Bereich getestet worden. Natürlich nicht, dass der Preis sofort abgeprallt ist, da ist man schon mal durchgebohrt und durchgekommen, aber eben immer wieder auf Gegenwehr gestoßen. Und warum sollte das jetzt anders sein? Ja, wir sehen es zuletzt in der Woche vom 15. April. Da gab es den Versuch, nach unten durchzubrechen. Der wurde sofort aufgefangen. Und damit ist eigentlich die Richtung klar. Es kann tatsächlich auch noch ein bisschen weiter runtergehen. Nämlich genau in dem Bereich von rund 11.040,50, um dann nochmal wieder aufzugehen. Selbst wenn der Markt es ein bisschen weiter hochsteigt, bei rund 11.650 Punkten, sehe ich eine natürliche Grenze und ich glaube, die ist auch für jeden recht leicht zu erkennen und leicht zu sehen und damit ist eigentlich das Szenario für den SMI klar. Wir haben unten eine Begrenzung von rund 11.000, ja, da kann man so ein bisschen das hin und her schieben, also 11.020, 11.000 und oben eine Begrenzung von 11.630, runden wir ein bisschen auf. Da bewegen wir uns und siehe da, wir sind aktuell direkt in der Mitte, das heißt, alles ist möglich. Und davon vor allen Dingen auch das Gegenteil. Ja, und damit ist eigentlich aus meiner Sicht für den SMI kein großer Handlungsbedarf angesagt. Interessant wird es eigentlich immer erst an der oberen Begrenzung und an der unteren Begrenzung. Ja, wenn Sie mich hier so ein bisschen kurzatmig erleben, dann liegt es daran, dass ich auf 3300 Meter Höhe hier in Cusco bin und ich mich immer noch an die Höhe gewöhnen muss und natürlich ich habe jetzt keine Höhenkrankheit, aber ich muss mich natürlich erstmal an die dünne Luft gewöhnen, die hier ist, um dann letzten Endes auch mein Sauerstoffverlangen auch entsprechend sättigen zu können. Das dauert immer ein paar Tage, ich bin noch mittendrin und damit reden und atmen ist dann natürlich eine besondere Herausforderung. Das mal am Rande und damit gehen wir direkt in den Nikkei. Ja, der Nikkei macht eigentlich auch genau das, was er tun soll, nämlich am kleinen Durchschnitt 20 abprallen und zwar nach oben. Dass das Ganze aktuell auch nur Ergebniskosmetik ist, wird relativ deutlich, wenn wir uns mal die Verhältnisse anschauen. Dazu nehme ich mal erstmal hier die Zeichnung weg. Genau. So, wir nehmen mal die Woche vom 15. April. Ja, das war offensichtlich eine sehr, sehr entscheidende Woche. Die nehmen wir mal zu Rate und sehen, was das für eine große Kerze ist, die den Nikkei erstmal nach unten gedrückt hat. Und dann schauen wir mal im Vergleich an, wie die Käufer sich hier zeigen. Ich möchte es nicht irgendwie vergleichen, dass da jemand hinterm Ofen vorgekrochen kommt, aber am Ende, da ist nicht viel zu holen. Ja, also Stärke sieht anders aus. Wir hängen direkt an dem kleinen Widerstand, ja, gebildet von dem Tief oder auch vom Schlusskurs in der Woche vom 11. März. Und da hängen wir schon fest. Ja, das heißt, da ist noch gar nichts zu holen. Und damit ist auch relativ greifbar, selbst wenn der Nikkei es noch mal ein bisschen hoch schafft, ja, vielleicht so auf die 38.920, ist der Weg vorgezeichnet, dass wir hier definitiv aus meiner Sicht nochmal die 36.930, also die rund 37.000 anpeilen können. Also die können wir uns schon mal anzeichnen. Vielleicht nochmal ein bisschen hochlaufen, aber eher die Wahrscheinlichkeit haben, dass wir durchbrechen, um dann auf die 35.670, so in dem Bereich zu fallen. Das darf dann schon ausreichen und aus meiner Sicht, du siehst, dann kann man sich dann hier so eine Flagge denken, die sich dann hier so bildet und das ist dann wiederum die gute Idee oder das gute Zeichen dabei, dass die Flagge dann hier an der Stelle natürlich auch eher eine Fortsetzungsformation ist und dann darf es ja auch weitergehen. Ja, so ist es ja nicht. Aber da muss aus meiner Sicht der Nikkei erstmal durch und dann haben wir eben hier genau diese Bewegung aus Impuls, Korrektur, Impuls und das fehlt noch. Jetzt haben wir die Korrektur des Impulses, ja, und dann muss einfach hier nochmal die Bewegung kommen. Wie gesagt, die kann bei 35.600 sowas in dem Dreh beendet sein. Ja, da habe ich ja keine Schwierigkeiten mit und dann darf es aufwärts gehen. Aber das ist dann durchaus auch für die Leute, die in den Nikkei nochmal einsteigen wollen, durchaus eine Kaufgelegenheit. Denn sicherlich wird die Wirtschaft ja noch ein bisschen weiterleben. Fett hin, fett her. Und das wird natürlich dann auch entsprechend sich in den Aktien widerspiegeln. Gehen wir damit mal in den S&P 500. Ja, auch hier der S&P 500 Future, der IS, der Mini-Future. Und wir sehen hier aus der vorletzten Woche die rote Kerze, dann oder die grüne Kerze, die rote Kerze reinschiebt, ein Kaufsignal, ein Umkehrsignal in Form eines, na, Sie wissen es, eines Piercing-Patterns, das ausgelöst wird mit Durchbruch des Hochs der Formation, also mit Durchbruch bei 5.213, also sagen wir 5.215 Punkte. Da darf der Markt rüber, dann ist die Formation bestätigt. Wir sehen aber auch, in dem Moment sind wir schon eigentlich fast am Allzeithoch dran. Dann ist die Frage, wie realistisch ist das? Ich kann mir jetzt vorstellen, und das passt dann auch wiederum zu der Zeichnung, die ich jetzt aber trotzdem erneuern werde, dass wir schon noch ein bisschen nach oben kommen, ja, einfach weil der Markt hoch will. Sie sehen es, die schlechte Zahl wird positiv bewertet. Irgendwie strickt man sich das dann zusammen. Aber das wird eben nicht lange anhalten, nach meiner Auffassung. Und damit mag der S&P 500 nochmal so in den Bereich von 5.250-60 kommen, um dann von dort aus entsprechend abzufallen. Das ist so die Idee, die sich hier auch durchaus nachvollziehen lässt. Ja, und dann hätten wir auch sowas wie einen Doppeltop oder eine M-Formation, die dann eben am Tief des Piercing-Patterns ausgelöst wird. Ja, wobei so ein Piercing-Pattern oder eher ein Harami ist es ja. Ja, hier fehlt so ein bisschen was, also es ist eher ein Harami. Nichtsdestotrotz wird es trotzdem ausgelöst und aktiviert, wenn das Hoch durchschritten wird oder eben wenn das Tief durchschritten wird. Ja, beim Harami ist beides möglich. Das ist so die Idee wie beim Doji. So, und das bedeutet, dass wir hier zumindest mal auch diesen Bereich des Tiefs anpeilen können, der ja auch entsprechend bei 4.950 liegt dieses Tief. Und darunter noch, ja, da haben wir so eine Unterstützungszone auch gebildet von der letzten oder einer der wenigen Korrekturwochen vom 12. Februar. Dann kann von dort aus tatsächlich auch die Idee der Rallye ja von mir aus weitergehen. Das mag so noch ein bisschen weiter runterlaufen, je nachdem wie schnell das geht, um eben auch noch das untere Bollinger Band zu berühren, vielleicht sogar durchzutauchen, um dann ein neues Kaufsignal auch zu generieren. Würde dem Markt ganz gut tun, würde den einen oder anderen Investor auch Freudentränen in die Augen bringen, denn dann könnte man sich entsprechend mit seinen Lieblingstiteln wieder versorgen, könnte man ein paar Sachen nochmal einkaufen, nochmal neu einsteigen, vielleicht mehr Aktien kaufen, als man vorher hatte, einfach weil man zum höheren Preis schon verkauft hat und jetzt zum günstigeren wieder einsteigt, ja, wie das eben so ist. Und genau dafür brauchen wir die Korrekturen. Kurzer Blick noch in den Tageschart. Hier sehen wir auch deutlich, wie sich hier auch die ganze Geschichte, dass man nach oben bewegt und damit haben wir den Impuls, die Korrektur. Und der Kenner sieht's. Auch diese Korrektur kommt so in die Richtung einer Flagge. So, und diese Flagge ist, ich habe es ja vorhin schon gesagt, eine Fortsetzungsformation, die dann eben in dem Falle idealerweise nach unten aufgelöst wird. So, und damit kommen wir hier hin. Ja, und damit kommen wir eigentlich auch direkt in die Bereiche oder in den Bereich der Wochenchartanalyse rein. Ja, dann haben wir eben auch hier Impuls, Korrektur, Impuls und dann der Move nach unten. Ja. Das wäre dann hier aus meiner Sicht das zu favorisierende Szenario. Und damit sei, und weil es ja der S&P ist, damit sei eben auch deutlich gesagt, hier jetzt mit Euphorie sich groß in die Märkte zu begeben, halte ich für ein verwegenes Unterfangen. Ja, also da wäre ich sehr, sehr, sehr vorsichtig. Natürlich kann man, wenn man langfristig sich orientiert, mal ein bisschen was zukaufen. Ja, das sollte jetzt nicht unbedingt das Problem darstellen. Aber das bedeutet eben auch wirklich, dass man damit rechnet, dass man erstmal einen höheren Preis bezahlt hat, als den man hätte bezahlen können. Ja, das gehört eben mit dazu und das gilt natürlich auch nur dann, wenn man sich langfristig engagiert und das Ganze eben auch strategisch sieht und nicht nur über Swings dann das Ganze begleitet. Also für Swings ist eher im Bereich von rund 5.250, ne, so in dem Dreh, da darf man mal schauen, ob der Markt entsprechend dreht, um sich dann short zu bewegen, um dann im Bereich von rund 4.950, 5.000 Punkten von mir aus, da darf man mal gucken, inwieweit dann hier schon wieder neue Kaufsignale entstehen, inwieweit man dann hier was machen kann. Ja, das wäre so die Idee für den S&P 500. Und damit gehen wir in die Nasdaq, die ja eigentlich, ja, zumindest ist aus meiner Sicht, ja, das Objekt der Begierde darstellt. Ja, denn Nasdaq bedeutet im Regelfall immer Risk on. Ja, dann hat man die Tech-Werte, da hat man KI, irgendwie hört sich alles immer gut an. Man weiß aber noch nicht so richtig, wie man das einsetzen kann, aber man kann es ja erstmal kaufen. Ja. Und das ist so die Idee, die natürlich dann mit solchen Zinssenkungsfantasien sofort zum Tragen kommt. Ja. Und damit ist hier natürlich auch die Umkehrung oder das Umkehrsignal nochmal am deutlichsten. Auch das hier ist ja kein perfektes Piercing-Pattern, auch eher ein Harami, wenn auch nicht wirklich ein sauberes, aber irgendwo ein Zwischending. Und wir sehen auch hier, wie schwer der Markt sich getan hat. Sie sehen es ja hier, der untere Schatten, sehr groß. Und die Nasdaq hat am ehesten noch das Potenzial, jetzt noch ein bisschen hochzulaufen, vielleicht sogar tatsächlich ein neues Allzeithoch zu machen, nur um dann eben nochmal ein bisschen was auf die Finger zu bekommen. Ja, das ist für mich jetzt das Szenario, das aber eigentlich auch zu dem passt. Sie sehen es, ich habe das gleiche nochmal eingezeichnet wie letzte Woche. Ja, das genau dazu passt, was ich auch schon mal gesagt habe. Und da hat sich aus meiner Sicht jetzt auch erstmal nichts dran verändert. Und für den Tageschart gilt im Endeffekt das Gleiche wie auch für die Nasdaq. Ja, wir sehen auch hier, jetzt zeige ich nicht die Flagge ein, aber Sie können sich ja hier vorstellen, wie die Widerstandslinie sich ja ganz deutlich hochzieht. Und das passt ganz perfekt dazu. Und damit mit der Flagge, wenn es tatsächlich eine ist, wäre auch hier schon im Bereich von rund 18.130 Schluss mit der Bewegung nach oben. Und die haben wir eigentlich fast schon erreicht. Ja, da fehlt nicht mehr viel. Und dann wieder nach unten abzukippen und abzudrehen, sehen auch hier Impuls, Korrektur, Impuls und damit sind wir eigentlich ja fast schon durch. Ja, also auch hier gilt Vorsicht. Ich wäre jetzt hier wirklich sehr, sehr zurückhaltend mit Neupositionierung. Und zu guter Letzt aus den Indizes, wir sind im Dow Jones, auch hier der Future, der YM. Und tja, was soll man dazu sagen? Während die Nasdaq schon wirklich robust und stark wieder nach oben läuft, bleiben die Industriewerte eben dann doch etwas zurückhaltend. So, Sie sehen es auch hier, wir haben die rote Kerze vom 8. April von der Woche. Die Woche 15. April kommt dann mit dem Doji daher, dann kleiner Kreise-Spinning-Top. Naja, Unentschlossenheit. So, und so richtig irgendwie breite Schultern kommen wir aber auch nicht so vor. Heißt also, irgendwie auch so eine gewisse Unsicherheit. Also hier wagt sich auch keiner aus der Deckung. Und damit bleibt es im Endeffekt auch hier bei der Grundidee, dass es schon nochmal ein bisschen hochlaufen kann. Ja, da spricht ja auch nichts gegen. Ja, da kann man sich nochmal einen Tag freuen als Käufer. Und dann ist aus meiner Sicht die Sache aber auch hier entschieden, dass wir dann auch hier so die Idee des Doppeltops haben. Und ob das jetzt im Bereich von rund 39.350 ist, oder ob wir auf die 39.400, 450, 500 sogar gehen, das macht jetzt nicht den Riesenunterschied. Am Ende gilt es immer dann abzuwarten und auch zu sehen, was machen die Marktteilnehmer an dem betreffenden Punkt. Das ist immer die gleiche Geschichte und ich spreche auch oft genug darüber, genauso auch wie mit den Zahlen. Ja, was könnten die Leute da rein interpretieren, dass wir jetzt eigentlich doch ganz gut aufgestellt sein sollten, um hier zu wissen, was wir wann zu tun haben, sofern wir am Rechner sitzen. Ja, damit können wir in die Aktien reingehen und ich habe mir natürlich angeschaut, was sie beschäftigt. Holcim hat sie jetzt aktuell nicht beschäftigt, da war jetzt nicht der aktuelle Wunsch dabei, aber es war ja mal immer der Wunsch dabei, ein bisschen in die Schweiz auch reinzugehen und deshalb habe ich Ihnen Holcim mitgebracht und Holcim sieht auch ganz interessant aus. Hier sehen Sie noch die Idee von einem der letzten Male, als ich das zum letzten Mal präsentiert habe, dass man hier oben abprallen sollte und das tut man dann auch. Ja, also soweit passt das dann auch, kann ich jetzt hier also rausnehmen. Was aber interessant ist, ist, dass Holcim eigentlich hier sehr, sehr, sehr robust dasteht. Ja, das heißt, wir sehen hier die grüne Kerze, die eigentlich schon so eine Umkehr bringen könnte. Ja, das wäre dann halt so die Idee einer starken Impulsbewegung, eine minimale Korrektur, die dann wieder fort aufgelöst wird, um dann die Impulsbewegung fortzusetzen. So, und danach sieht es hier jetzt fast schon aus. Spaßeshalber kann man sich mal so einen Indikator 10 da reinlegen, also so ein Simple Moving Average 10, also kleiner Durchschnitt, einfacher gleitender Durchschnitt 10, so, das wollte ich sagen. Den kann man sich da mal mit reinlegen, um mal so zu gucken, ob der nicht tatsächlich auch schon ausreicht für entsprechend den Markt. Oder ist der gleitende Durchschnitt 10? Ich habe ihn schon mal hier entsprechend eingestellt und Sie sehen, dass der schon vielleicht sogar ausreicht, und dann Holz ihm weiter nach oben drückt. Das wäre so eine Idee, die man verfolgen kann, mit der man sich mal da so ein bisschen beschäftigen könnte. Und das wäre natürlich aus meiner Sicht an der Stelle extrem bullisch und würde natürlich deutlich zeigen, dass auch hier dieser große Widerstand, wir gehen mal dazu in den Monatschart, ja, der große Widerstand bei rund 82 Franken damit auch keine große Rolle mehr spielt und die Marktteilnehmer sich sofort wieder für den Wert begeistern können. Ja, und finde das schon mal eine ganz spannende Idee. Also das mal soweit zu Holzing. Dann der Wunsch nach Monster Beverage, dem komme ich natürlich gerne nach. Vor allen Dingen deshalb, weil ich hier eine ganz interessante Formation entdecke. Nämlich, Sie kennen es schon, der Morningstar. Ja, wir haben eine rote Kerze, die stark abverkauft. Wir haben dann hier den Doji und wir haben dann hier aus der vergangenen Woche, aus den letzten Tagen eben einfach die grüne Kerze. Alles zusammen ist ein Umkehrsignal, dass, und das ist die interessante Idee dabei, im Endeffekt Monster Beverage über den geleitenden Durchschnitt 20 bis an die letzten Hochs bringen kann. So, und dann muss man sich natürlich fragen, warum sollte denn Limonade so eine große Auswirkung spüren, wenn die Konjunktur so ein bisschen runtergeht? Ja, das hat dann nicht so wahnsinnig viel zu tun, denn diese Getränke gehen halt immer. Ja, genauso wie das von Warren Buffett geschätzte Coca-Cola wird ja irgendwie auch immer getrunken. Genauso wie die anderen Produkte, ja, soll ja keine Werbung sein. Und damit ist eigentlich hier eine ganz gute Idee im Bild, ja, damit haben wir eigentlich eine ganz gute Idee, um es gut zu positionieren, ja, im unteren Bereich von so einer Range und gleichzeitig auch ein schönes Kursziel zu haben, ja, dass wir hier erstmal in dem Bereich der letzten Hochs haben, bei rund, na, sagen wir rund 60 Dollar und damit auch gleichzeitig das obere Bollinger-Band haben, mit der Fantasie, dass es tatsächlich dann zum Ausbruch kommt, wenn die Marktteilnehmer tatsächlich weiter der Überzeugung sind, dass es billigeres Geld gibt. Und dann könnte das durchaus ein toller Einstieg sein für auch einen mittelfristigen Trade. Ja, also kann man mal für sich prüfen. Finde ich hier an der Stelle durchaus interessant, sich das Ganze mal genauer anzuschauen. Und zu guter Letzt, auch das wurde ja bestätigt, Apple. Freut mich ja, dass Sie auch weiterhin Apple mitsehen wollen. Ich finde das auch so sehr spannend. Ich hatte mich ja beschwert. Ja, Apple, warum machst du das? Ja, wie kann das denn sein, dass du durchbrichst? Und jetzt gab es dann offensichtlich nichts mehr zu meckern und nichts mehr zu mäkeln. Und damit haben wir eben eigentlich wieder, und das ist einfach das Spannende, damit haben wir hier einen Unterstützungsbereich, der zwar auf Schlusskursbasis durchbrochen wurde, aber irgendwie nicht wirklich nachhaltig. Offensichtlich, der Schlusskurs wurde ja nie unterschritten. Damit ist die Unterstützung ja weiterhin aktiv. Wir sind schon direkt in der Mitte dieser Gesamtspanne angekommen. Und jetzt ist natürlich ganz spannend, was passiert jetzt weiter? Gehen wir mal davon aus, dass die Marktteilnehmer doch durchaus auch geneigt sind, Gewinne mitzunehmen, ja, oder vielleicht Positionen aufzulösen. Ja, wenn man hier irgendwo Mitte 23 gekauft hat, war das ja nicht immer der beste Zeitpunkt. Und vielleicht gibt es ja Leute, die dann entsprechend gerne aussteigen. Idealerweise kommen dann aber Käufer, die dann dankend den günstigeren Preis aufnehmen, um sich zu positionieren und eben einfach dann auf die nächste Show von Apple zu warten und dann eben auf steigende Preise zu gehen. Mit der Idee, dass wir zunächst mal dort nach so einer gewissen Schwankung auf die rund 200 Dollar kommen. Heißt also erstmal wieder positive Aussagen, positive Nachrichten zu Apple. Ich fände es spannend mit der charttechnischen Analyse, weil am Ende, was sehen wir? Wir sehen, dass der Markt durchgebrochen ist, wieder zurückgekommen ist. Damit haben wir einen Fehlausbruch. Und warum, wieso, weshalb? Das ist für den charttechnischen Analysten im Endeffekt eher irrelevant. Ja, und damit haben wir ein sauberes Bild und können gespannt sein, wie das Ganze weitergeht. Ja, soweit zur Marktwoche, soweit zu den Indizes. Meine Meinung haben Sie, glaube ich, gehört. Und ich bin wirklich der Ansicht, dass wir uns hier jetzt nicht mitziehen lassen sollten, sondern dass wir tatsächlich das Ganze besonnen anschauen sollten, vielleicht sogar eher Gelegenheiten zum Ausstieg suchen sollten, wenn die Preise weiter ansteigen, weil Konjunktur und Fed, die Fed wird jetzt nicht sofort anfangen, die Zinsen zu senken. Ja, ich weiß, es gibt Quantitative Easing, so ein bisschen schon wieder, oder anders gesagt, das Quantitative Tightening wird ein bisschen reduziert. Okay, das kann schon mal ganz interessant sein, aber im Großen und Ganzen ist viel Unsicherheit im Markt und die Unsicherheit muss erstmal abgebaut werden. Damit, ja, wünsche ich Ihnen auf jeden Fall einen tollen Montag, einen guten Start in die Woche und natürlich eine sehr erfolgreiche Handelswoche. Wenn Sie mögen, hören und sehen wir uns wieder am Donnerstag, damit Fast and Forex. Dann bin ich auch nicht mehr in Cusco, sondern bin ich schon in Arequipa. Da bin ich gespannt, wie es dort ist. Die weiße Stadt in den Bergen. So heißt es. Wir waren auch noch nicht da. Ich werde es für Sie überprüfen und Sie natürlich auch wieder auf dem Laufenden halten. Also bis dahin, alles Gute, Ihr Wieland Arlt.